datenkarge Bildungssystem vom Josef und vom Felix. Der Josef ist Landesbeamter in Salzburg und der Felix arbeitet beim Softwareunternehmen. Und ja, auch im Bildungssystem gibt es immer mehr Software, die eingesetzt wird. Und dass das nicht immer alles so toll läuft, das erzählen Sie uns jetzt.
Danke.
Danke. Was machen Sie in Ihrer Arbeit? Welchen höchsten Ausbildungsabschluss wird Ihr Kind Ihrer Meinung nach erreichen? Wie viele Bücher besitzen Sie? Wie oft gehst du mit deinen Eltern ins Museum? Und wie oft sprichst du mit deinen Freunden über gemeinsame Erlebnisse? Was geht das den Staat an? Haben uns wir gefragt und deswegen sind wir heute hier und freuen uns, euch bei unserem Vortrag Datenkrake Bildungssystem zu begrüßen. Mit mir der Josef, er ist schon vorgestellt worden, und ich, Felix. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und unsere Geschichte mit der Datensammelei im Bildungssystem fängt mit diesem Folder an. Wobei, dieser Folder ist unseren Kindern mitgegeben worden. Der Josef hat ihn bekommen, ich habe ihn nicht bekommen, meine Tochter ist auch nicht ganz so brav, die Sachen zu Hause abzuliefern, macht aber nichts, weil für die wichtigen Informationen, wie ob sie ihr Hausübung gemacht hat oder nicht, muss ich unterschreiben. Bei diesem Folder war das nicht der Fall. Aber der Josef hat ihn Gott sei Dank gekriegt und so sind wir ins Thema eingestiegen.
Ja. Auch einen schönen Nachmittag von meiner Seite und danke fürs Hiersein. Ich habe den Folder bekommen, das ist richtig. Also mir gegenüber ist das BIFI in seiner Informationspflicht, mich über den Ablauf von Bildungsstandardüberprüfungen in Kenntnis zu setzen, nachgekommen. Aber beim Felix war das nicht der Fall. Vielleicht sollte man einmal über Qualitätsmanagement in dem Bereich nachdenken. Und ich muss vorausschicken, ich bin ein bisschen sensibilisiert, was das Ansammeln von Daten anbelangt. Das ist ein bisschen dem C3 geschuldet, dem ich schon seit ein paar Jahren folge, da bekommt man einen anderen Blick auf die Dinge. Deshalb danke auch an den Chaos Computer Club Wien, solche Veranstaltungen zu machen. Und deshalb habe ich mir diesen Folder kritisch durchgelesen. Und dieser Folder läuft ein bisschen so nach dem Schema, ob es beabsichtigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Da kommt zuerst eine Warnung, dann eine Bitte und dann eine Entwarnung. So ein bisschen eine Beruhigungspille sozusagen. Die Warnung ist zunächst einmal, da muss man mitmachen. Es ist nicht genau spezifiziert, wer das ist, aber die Bildungsstandardüberprüfung ist verpflichtend. Dann kommt die Information. Das betrifft nicht nur Kinder oder Schülerinnen und Schüler, sondern man soll doch auch als Eltern da ein bisschen mithelfen, die Plausibilität der Ergebnisse zu verbessern, auch die Erkenntniskraft dieser Befragungen. Und dann kommt zu guter Letzt noch die Beruhigungspille. Es werden eh keine Namen gesammelt. Das ist alles auch datenschutzrechtlich wahrscheinlich vollkommen unbedenklich. Wir haben uns dann ein paar Fragen gestellt. Wir haben auch dem BIFI ein paar Fragen gestellt. Die Antworten waren teilweise sogar in Bezug zum Wort sozusagen. Die erste Frage ans BIFI dann war von meiner Seite, sind die Kinder wirklich verpflichtet mitzumachen? Ist das eine Staatsbürgerpflicht sozusagen? Und sind die Eltern wirklich verpflichtet mitzumachen? Und da kriegt man recht unterschiedliche Auskünfte. auf der einen Seite die Auskunft, nein, Eltern müssen nicht mitmachen, aber das kommunizieren wir auch gar nicht so. Also ich habe das im Folder anders mitbekommen, habe das auch dem Bifi rückgemeldet und gesagt, also wenn man den Folder jetzt einmal mit etwas gutem Willen durchlässt, kommt man schon auf die Idee, dass der Elternfragebogen verpflichtend ist. Und weitere Auskunft, die der Felix erhalten hat, ist durchaus so, ja, eigentlich ist es schon verpflichtend, halt im Rahmen der Gesetze. Da wäre wahrscheinlich bei den meisten Laien und Laien im Rechtsbereich dann Ende der Fahnenstange, weil wer tigert sich in Berge von österreichischen Gesetzen hinein, wenn er nicht muss oder sie. Das ist bei Juristen anders, die machen das aus seltsamen Gründen gerne. Und da kommen wir zum nächsten Slide. Finden dann bestimmte Sachen heraus, kurz auch noch zum Claim, keine Namen. Da kommt immer nur die Versicherung, ja, wir sammeln keine Namen, weil wenn wir diese Befragung durchführen, dann hat nur die Schule die Namen, aber keine Ergebnisse der Testung. Wenn wir im Bifi haben die Testergebnisse, aber keine Namen. Und das eine soll offensichtlich auch nicht zum anderen führen. In der Mail an den Felix ist sogar das Wort Anonymität der Schülerinnen erwähnt worden. Also das sind einmal diese beiden Voraussetzungen, Mitwirkungsverpflichtung, Anonymität gewährleistet. Kommen wir zum nächsten Slide. Das ist jetzt die Titelseite des Fragebogens, der Standardüberprüfung Mathematik in der vierten Schulstufe 2013 war das. Man sieht hier relativ genau, abgefragt wird von den Schülerinnen und Schülern zwar kein Name, das ist schon richtig, insofern war die Auskunft nicht gerade heraus falsch, wohl aber die Schule, die Klasse, eine laufende Nummer, die nicht mit der Katalognummer übereinstimmen darf, das Geburtsdatum als Monat und Jahr und das Geschlecht. Jetzt muss man in Datenverarbeitung nicht besonders bewandert sein, dass man weiß, dass das schon sehr viel Information über eine Person ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, ist es dann überhaupt nur anonym?
Und vielleicht als Zusatzinformation, was die Inhalte dieses Fragebogens würden jetzt den Rahmen sprengen. Die Fragen der Einleitung sind teilweise aus dem Schülerfragebogen und teilweise aus dem Elternfragebogen übernommen. Hauptziel in dieser Bildungsstandarduntersuchung ist es, Daten zu generieren über in dem Fall mathematische Kenntnisse bei Schülern. Das wird flächendeckend oder ist flächendeckend für jede vierte Klasse in der Volksschule in Österreich erfolgt. Mit diesem Schema. Und wir haben angefangen zu hinterfragen, wofür, wie genau, warum, und es war sehr mühsam, da an Informationen zu kommen, und wir haben eigentlich immer nur beschwichtigende Auskünfte erhalten. Und wie der Josef schon gesagt hat, die Kombination aus Schule, Klasse, Geburtsmonat, Jahr und Geschlecht ist in vielen Fällen eindeutig, also von einer tauglichen Anonymisierung von Daten kann man hier in keinem Fall sprechen. Das Bifi, wie es damit konfrontiert wurde, ist auf den Punkt nicht wirklich eingegangen, außer mit der Antwort, die Sie vorher gesehen haben. Vielleicht kurz zur Begriffsklärung. Taugliche Anonymisierung ist das Verändern personenbezogener Daten in so einer Art, dass die Daten nicht mehr einer einzelnen Person zugeordnet werden können. In keinem Fall. Das heißt, ich kann die Daten eigentlich überall publizieren, weil ich habe den Personenbezug nicht mehr drinnen. Das wären saubere, schöne Daten für statistische Anwendungen, wie sie unter anderem im Bifi in dieser Bildungsstandardsüberprüfung benötigt werden. Im Gegensatz dazu redet man von einer Pseudonymisierung, wenn jetzt so primäre Merkmale wie Name, Vorname, Nachname und so weiter rausgenommen werden und mit einem Pseudonym ersetzt werden. Sei es mit einer Nummer, mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination. Der Unterschied zu anonymen Daten ist, dass prinzipiell die Bezüge zur Person erhalten bleiben, nur sie nicht ganz einfach wiederherstellbar sind. Typischerweise sucht man sich dann dafür starke Schlüssel aus, die möglichst nicht in vielen anderen Datenbanken vorkommen, um eben durch diese Pseudonymisierung einen gewissen Schutz dieser Daten zu generieren. Aber prinzipiell ist, wenn man eben die Zuordnung zwischen Pseudonym und realer Person kennt, kann man auch den Datenbestand zuordnen. Und wiederum, je aussagekräftiger Datensammlung ist, Krankheitsgeschichte, Wohnort, Größe, wir haben es vorher gesagt, im Klassenverband von 20, 25 Schülerinnen ist Wohnort, Geburtsmonat und Jahr und Geschlecht schon relativ eindeutig in vielen Fällen, kann man nicht mehr von anonymen Daten sprechen. Man könnte in so einem Fall auch randomisierte Daten einbringen, um die Anonymität wiederherzustellen und um Leute, die da eben auf die einzelne Person rückschließen will, auf falsche Fährten zu locken. Das ist aber, soweit uns bekannt, bei dieser Erhebung nicht passiert, beziehungsweise hat das BIFI uns nicht gesagt, dass sie das in der Form machen. Was macht das BIFI jetzt mit diesen Daten, die sie erheben, also diesen sozioökonomischen Daten, wie es in den Unterlagen des BIFIs heißt, die sie und den Daten über die Kenntnisse aller österreichischen Viertklässler, es gibt dann eine Standardüberprüfung in Deutsch, später nochmal, es gibt noch eine Mathematik, also mit Daten, die sie flächendeckend über alle Kinder, über unterschiedliche Zeitpunkte in der Bildungskarriere erheben und über die Familien der Kinder. Was macht das BIFI damit?
Ja, da kommt es jetzt ein bisschen aufs Gesetz drauf an. Und wie ich habe schon einleitend gesagt, als Jurist oder Juristin schaut man da mitunter gar nicht so ungern hinein. Und da fallen drei Bestimmungen im Gesetz, mit dem das BIFI eingerichtet ist und das auch das Handeln des BIFIs lenken soll, fallen drei Bestimmungen auf. Das eine ist, das BIFI darf für Dritte Auftragsforschung betreiben. Das ist vielleicht wenig bekannt. Dem Vernehmen nach passiert es auch äußerst selten. Allerdings ist die Breite dieser Auftragsforschung qualitativ gesetzlich nicht eingeschränkt. Also Auftraggeber könnte jeder sein. Die russische Regierung, Facebook. Die einzige Einschränkung, die es gibt, es darf der öffentliche Auftrag des BIFI nicht unter dieser Arbeit leiden. Also weil man skalieren kann, gibt es im Grunde genommen keine Beschränkung. Die zweite Bestimmung, die auffällig ist, wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler müssen an dieser Befragung, an dieser Bildungsstandardüberprüfung, an dieser Testung teilnehmen. Unbeantwortet blieb in weiterer Folge von BIFI etwa die Frage, ist es jetzt Schulpflicht oder nicht? Also reden wir da von Konsequenzen, die drohen, oder gibt es eh keine? Da kriegt man dann die Auskunft, nee, eigentlich gibt es keine, wer nicht da ist, ist halt nicht da und wer beim Ersatztermin auch nicht da ist, der ist halt ganz nicht da. Also eine konsequenzenlose Norm, die halt mal so hingeklatscht ist. Und die dritte Bestimmung, die auffällt, ist, dass BIFI, und da wird spannend, darf in die Gesamtschülerevidenz nach dem Bildungsdokumentationsgesetz hineinschauen. Das ist eine Datenbank, die recht umfangreich ist, umfasst über 60 Datensätze, ist wenig bekannt, gibt schon seit, Felix hat gesagt, bei mir vor mehr als 10 Jahren. Und ist eigentlich vom Zugriff her relativ strengen Regelungen unterworfen, wer da wie, wann und aus welchen Gründen hineinschauen darf und wie das überwacht wird. Diese Einschränkungen in der Bildungsdokumentationsverordnung gelten für das BIFI nicht. Ob das gesetzlich übersehen worden ist, weiß ich nicht. Oder ob es Absicht war, keine Ahnung. Tatsache ist, die Sicherheitsvorkehrungen, die gesetzlich für alle Schulbehörden in Österreich eingetopft wurden, sind für das BIFI nicht anwendbar. Möglicherweise halten sie sich trotzdem dran, das kann gut sein. Wir wissen es nicht. Was ist jetzt mit der Mitwirkungspflicht der Eltern? Da haben wir die Auskunft gekriegt, nein, gibt es keine, haben wir auch nicht behauptet oder nur im Rahmen der Gesetze. Und ein bisschen ein Offenbarungseid war das sogenannte Materiendatenschutzanpassungsgesetz, mit dem jetzt endgültig die Mitwirkungspflicht der Eltern auch gesetzlich verankert ist. Also ab 01.01.2019 müssen alle hier im Saal, die ein Kind in der Schule haben und ein so ein Fragebogen kommt daher, beantworten. Wiederum soweit wir sehen, ohne Konsequenzen in diesem Gesetz, wenn man das nicht macht. Wollen wir uns weiter? Ja. Warum haben die das gemacht? Warum will man so gerne wissen, wie viele Bücher jemand zu Hause stehen hat? Das ist, der obere Teil ist aus den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf. Nunmehr auch deren Erziehungsberechtigte sollen verpflichtet werden. Und es geht neben Qualitätsentwicklung, Bildungsberichterstattung, Bildungsmonitoring, Bildungsforschung auch um Ressourcenbewirtschaftung etc. Der Bundesverband der Elternvereine der höheren Schulen hat sich im Begutachtungsverfahren daher auch dagegen ausgesprochen, dass die Eltern verpflichtet werden, diese Daten bei BIFI-Testungen preiszugeben. Aber das ist natürlich völlig unbeachtet geblieben, diese Stellungnahme im Gesetzgebungsverfahren. Aber es rühren sich wenigstens einige.
Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite einmal das BIFI-Bildungsstandardsüberprüfung, die umfangreiche Daten zu den Kenntnissen der Kinder erheben und auch zu ihrem sozioökonomischen Hintergrund, zu ihren familiären Verhältnissen, wo auch ab 2019 wir als Eltern verpflichtet werden, an diesen Untersuchungen mitzuwirken. Auf der einen Seite und relativ unklar geregelte Zugriffsbefugnisse für Dritte und so weiter auf der anderen Seite. Und zusätzlich kommt dann noch dazu das Bildungsdokumentationsgesetz, was 2002, 2003 unter Ministerin Gera, soweit ich weiß, eingeführt worden ist. Das regelt die Führung der Gesamtevidenzen der Schüler bzw. Studierenden für ausschließlich statistisch-planerische und steuernde Zwecke. Steht im ersten Paragraphen dieses Gesetzes drinnen. Es geht da relativ viel darum, Daten von Schülern zu erfassen. Dieses, was da Gesamtevidenz der Schüler bzw. der Studierenden heißt, ist im Endeffekt eine Datenbank, wo für jeden Schüler, jede Schülerin, jeden Student, jede Studentin im Laufe ihrer Bildungskarriere Daten gesammelt werden und dort abgelegt werden, bis zu 20 Jahre, nachdem der letzte Zugriff, schreibende Zugriff auf diese Datenbank erfolgt ist. Also wer dann später nochmal was studiert oder der, also in Zeiten des Lifelong Learning kann man davon ausgehen, dass seine Daten da relativ lang drinnen sind. In diesem Bildungsdokumentationsgesetz ist geregelt, was Schulen alles an Daten zu erfassen haben und diese dem Ministerium und der Statistik Austria zur Verfügung zu stellen haben. Und das BIFI hat auf diese Daten auch Zugriff. Da stehen dann verschiedene Sachen drinnen, wie Geburtsdatum, Geschlecht, Staat, Sprache, sonderpädagogischer Förderbedarf, der wird aber nach einem halben Jahr gelöscht, muss man sagen. Ort, von wo aus die Schule besucht wird, wann man einen Fünfer gehabt hat, wie lange man in der Nachmittagsbetreuung war. Ich habe eine Anfrage gestartet bei der Statistik Austria, was für Daten sie haben über meine Familie. Ich kann mich wieder erinnern, dass meine Tochter jetzt im ersten Schuljahr 3 Tage Nachmittagsbetreuung gehabt hat, dank dieser Auskunft. Inwieweit das relevant ist für die Entwicklung vom Bildungssystem, sei dahingestellt. Wir wissen Matrikelnummer, wir wissen dann die Schulform, wir wissen die Klasse. Es ist ein relativ umfangreiches Register. Der Josef hat schon gesagt, es sind über 60 Datenpunkte da drinnen, die regelmäßig jedes Jahr abgefragt werden. Was ich auch in einer Anfragebeantwortung von der Statistik Austria mitgekriegt habe, ist, dass der Großteil dieser Daten über eine verschlüsselte Plattform im Internet hochgeladen wird, durchaus aber einzelne Schulen diese ganzen Informationen, die sie über die Schüler haben, auch zusammenfassen und per E-Mail an die Statistik schicken. So viel zum Umgang mit sensiblen Daten. Wo sehen jetzt wir das Problem bei dieser ganzen Sache?
Wer sich nur erinnern kann an das Titelbild dieses Schülerfragebogens und an die Datenfelder, die jetzt da in der Bildungsdokumentation drinnen sind, da ist schon relativ klar ersichtlich, also mit dem Geburtsmonat, mit dem Geburtsjahr, mit dem Geschlecht und mit der Schule, zumal mit der Klasse, komme ich da, wenn ich in die Bildungsdokumentation reinschauen kann, schon relativ weit. Also wir nehmen keine Namen von Schülerinnen und Schülern mit, wirkt da ein bisschen zahnlos, was den Datenschutz anbelangt.
Vielleicht als Ergänzung: In der Bildungsdokumentation werden die Daten pseudonymisiert. Also die Statistik Austria hat es auch entsprechend benannt in der Anfragebeantwortung. Und der Schlüssel für diese Daten, es werden auch keine Namen drinnen gespeichert, aber der Schlüssel ist die Sozialversicherungsnummer, die dann durch eine Hash-Funktion, aus der wird dann diese Bildungsevidenzkennzahl gebildet. Also das heißt, ich kann in diesen Daten, wenn ich nur diese Bildungsdokumentationsdaten habe, kann ich davon ausgehen, dass jetzt über den Schlüssel ich nicht wirklich auf die Sozialversicherung komme, wobei wiederum mit Geburtsdatum, Klasse, Wohnort und so weiter bin ich relativ eindeutig identifizierbar. Aber wenn ich Zugriff auf diese Datenbank habe, um von einer Sozialversicherungsnummer, die bei uns jede Schule, jeder Arbeitgeber weiß, die nicht wirklich ein großes Geheimnis ist und in vielen anderen Datenbanken auch, vor allem in staatlichen Datenbanken als Kennzeichen verwendet wird, kann man sagen, also ein sonderlich geheimer Schlüssel zu diesen Daten ist es nicht. Ein Problem, was wir da drinnen sehen.
Machen wir den nächsten Slide. Wir haben uns dann ein bisschen damit befasst, weil uns ja da niemand wirklich tief Auskunft geben sollte, beziehungsweise sich hinter den immer gleichen Floskeln versteckt hat. Was ist denn die Gefahr? Da ist mir ein Zitat von Richard Stallman untergekommen, der sagt, es gibt im Grunde genommen 4 Gefahren für Daten. Entweder die Organisation, die sie sammelt, macht etwas, was sie nicht tun soll, oder jemand in dieser Organisation macht etwas, was er nicht tun soll oder sie, oder jemand, der oder die Organisation von außen angreift, nimmt sich diese Daten, oder der Staat nimmt sich diese Daten für was auch immer.
Ja, und jetzt würden wir davon ausgehen, als gesetzestreue Bürger, dass sich der Staat um unsere Daten kümmert und sie sorgsam behandelt. Man kann dann aber schon die Frage stellen, Hinblick auf diese 4 Szenarien, die der Stallman da skizziert, ist es wirklich so? Werden diese sensiblen Daten, man kann sich generell die Frage stellen, ist es überhaupt möglich, diese Daten sicher zu verwahren, und ist es die Praxis?
Und da sind wir bei der Recherche auf das eine oder andere draufgekommen. Einiges davon ist bekannt, das andere nicht. Es hat während der Einführungsphase der Schülerdatensoftware Socrates Bund, das ist da, wo die einzelnen Schulstandorte ihre Schülerdaten, Schülerinnendaten in der Cloud, die am Bundesrechenzentrum liegt, verwalten. Die ist dem Vernehmen nach streng getrennt von der Gesamtschülerevidenz, weil in der Schulstandorte-Evidenz wäre natürlich sowas wie eine Sozialversicherungsnummer abgebildet, die ist da drinnen. Da ist es bei der Einführung schon mal zu einem kleinen Unfall gekommen, sagen wir es mal so. Also da hatte es kein Qualitätsmanagement gegeben, das diesen Unfall hätte verhindern können. Dann, das ist sehr ausführlich in den Medien gewesen, das BIFI hat dann auch mal ein paar Daten verloren, die dann woanders wieder aufgetaucht sind. Das war damals Datenskandal mittlerer Größe, hat sich dann relativ geschmeidig eingefügt in andere größere Ereignisse dieser Art, mit größeren Datenbanken in Österreich, wie zum Beispiel den Wohnadressen von Polizeibeamtinnen und Beamten, wer sich noch erinnern kann, auch eine größere Geschichte, und ist dann wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Auch immer wird hingewiesen, wir nehmen ja sowieso nur Datacenter, die ganz sicher sind und die ISO-zertifiziert sind, und da kann ja eigentlich eh nichts passieren. So zum Beispiel den Subdienstleister Telekom Austria AG, der ja wohl dafür bürgt, dass da nichts passieren kann. Und die Wahrheit ist aber, dass es diese absolute Sicherheit auch da nicht gibt. Das heißt, das alte Diktum, dass Daten, die man nicht entstehen lässt, nicht genommen werden können, das gilt natürlich auch hier. Was ist mit dem letzten Punkt? Mit einem Staat. der dann etwas mit Daten tun kann. Das BIFI ist natürlich eine staatliche Organisation und das sagen wir ganz ausdrücklich dazu, das ist auch gut so. Wer sich zum Beispiel die Szene in den USA anschaut, da macht man von der Volksschule bis zum College-Abschluss schon mal 120 bis 130 standardisierte Tests. Das ist eine ganze Menge. Da gibt es ein paar Branchenriesen, die machen das. Pearson wäre so ein Name. Und das sind natürlich alles private Unternehmen. Wir vertrauen einer Organisation, für die es eine gesetzliche Grundlage gibt, wenn die qualitativ gut ist, die unter einer entsprechenden staatlichen Aufsicht steht, weitaus mehr als ein international agierenden Datenerhebungsunternehmen, das dann auch gleich die richtigen Schulbücher dazu druckt, natürlich.
Wobei wir denen auch nicht wirklich trauen und den zukünftigen Regierungen schon gar nicht.
Weil, das ist jetzt der Auszug aus dem laufenden Regierungsprogramm, und da haben wir den Eindruck, dass der ursprüngliche Grund, diese Daten zu erheben, nämlich eine wissenschaftliche Grundlage für politische Planungen zu schaffen, dass der schon langsam in Richtung Entscheidung in persönlichen Einzelfällen sich bewegt. Ja. Da kommen solche Sachen vor wie der Talente-Check, das ist derzeit ein Modell, das unter anderem vom Zentrum für Begabtenförderung entwickelt worden ist, und den Eltern jetzt in der derzeit freiwilligen Form dazu helfen soll, zu entscheiden, welcher Schultyp ist für mein Kind der richtige. Der soll jetzt verbindlich gemacht werden und die weitere Entwicklung könnte natürlich in die Richtung gehen, dass er nicht nur verbindlich zu absolvieren ist, sondern dass er auch das Ergebnis verbindlich zu befolgen ist. Das würde dann bedeuten, dass wenn man bei diesem standardisierten Test nicht entsprechend abschneidet, eine entsprechende Schulform verwehrt ist. Das zieht natürlich ein Bildungssystem dann in eine Richtung, wo in den Schulen im Unterricht nicht mehr ein Stoff vermittelt werden soll, sondern wo auf einen standardisierten Test hingelernt wird, weil der entscheidet über die Zukunft und nicht mehr die Notengebung in einem bestimmten Fach. Weitere Punkte da drinnen sind verstärkte Datenanalyse von Schulen mit transparentem Benchmarking. Das heißt, wenn Schulstandortdaten vergleichbar werden, dann kann man sich da auch ein bisschen umschauen, welche Schulen sind besser, welche Schulen sind schlechter. Mag gut sein, aber dass das für das Schulsystem an sich natürlich disruptiv ist, das ist klar. Also bevor man sowas macht, gibt es Vorteile und Nachteile, würden wir meinen, gehört das öffentlich in einer klaren Art und Weise kommuniziert und diskutiert. Machen wir den nächsten Slide bitte. Der vorletzte Punkt hat mich persönlich ein bisschen erschreckt. Entwicklung und Anwendung einheitlicher digital gestalteter Dokumentationssysteme über den Bildungsfortschritt von Schülerinnen und Schülern, beginnend ab dem verpflichtenden Kindergartenbesuch bis hin zum Abschluss der schulischen Bildungslaufbahn zur Verbesserung der Information an den Nahtstellen. Das heißt, wenn ich heute Kind bin und ins vielleicht einmal Realität werdende zweite verpflichtende Kindergartenjahr einsteige, dann werde ich das erste Mal betestet. Wenn ich mit 24 von der Universität abgehe, dann hat der Staat etwa 20 Jahre kognitive Entwicklung von mir im Kasten. Das ist gewaltig. Da brauche ich gar nicht mehr so sehr sozioökonomische Daten dazu haben. Da weiß ich über einen Menschen eine ganze Menge. Und das ist von der Sozialversicherungsnummer mit einem One-Way-Hash getrennt.
Und vielleicht, was noch schlimmer ist, ich weiß eine ganze Menge und viele Leute werden glauben, sie wissen noch mehr, was aus den Daten überhaupt nicht absehbar ist. Wie es ja jetzt schon in die Richtung geht, dass man aus allen möglichen obskuren Daten probiert abzuleiten, ob jemand arbeitswillig ist, ob jemand ein gutes Entwicklungspotenzial hat und solche Dinge. Also nicht nur das, was an den Daten wirklich drinnen steht und was sie daraus vielleicht wirklich ableiten lässt, sondern auch, was sie irgendwer einbildet, daraus ableiten zu können, aber dann darauf aufbauend Entscheidungen trifft, die wieder auf uns zurückwirken.
Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Es könnte natürlich auch sein, dass Lehrkräfte anhand dieser standardisierten Testungen beurteilt werden. Da kann man ja gut herausrechnen, wie war der Unterricht. Und das muss man als Lehrerin oder Lehrer nicht witzig finden. Wiederum der Zug hin, meine Schülerinnen und Schüler müssen bei der standardisierten Testung gut abschneiden, weil sonst stehe ich als Lehrperson schlecht da. Das ist was, was in den USA gang und gäbe ist. Und wenn man das Regierungsprogramm ein bisschen durchliest, dann merkt man, dass schon versucht wird, hier einen strafferen Führungsstil an den Tag zu legen. Ob das dann da endet oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Möglichkeit ist natürlich verlockend. Das muss man ganz klar sagen. Schulisches Profil haben wir schon gehabt. Das vielleicht nur als kleines Slide aus einer aktuelleren Anfragebeantwortung, als damals die Schülerdaten aus den einzelnen Schulverwaltungen, das war natürlich ein bunter Gemüsegarten an Anwendungen, in die Zentrale eingespeist wurden. Da hat es 3 Unternehmen gegeben, die haben das gemacht. Und wenn man sich mal die anschaut, wie die so vernetzt sind, dann kommt man drauf, Teile der Daten, wie gesagt, sind bei der Telekom Austria gelegen. Die gehört natürlich jemandem anderen. Teile waren in einem Unternehmen, das einem anderen größeren Unternehmen in Österreich gehört. Das heißt, da waren schon jede Menge Daten unterwegs bei privaten Anbietern, um in die Bildungsdokumentation am Anfang mal eingespeist zu werden, um das Ding zu starten. Und es gibt keine nähere Auskunft darüber, wie dort die Prozesse waren. Ob die auditiert wurden, ob die irgendwie genormt wurden, was da genau mit diesen Daten passiert ist.
Vielleicht spannend, hupfen wir nochmal zurück auf die andere Folie, sind die Beträge, die dafür geflossen sind. Also Erstellung von Datenexporten für diese Migration von allen Schulstandorten in Österreich und allen Schülerdaten. Was stehen da Beträge drin wie 32.000 Euro, 500, 24.000 Euro, 43.200. Also für mich ist sehr fraglich, ob sie für diese Preise das überhaupt ausgeht, dass Firmen sich darum kümmern, ordentlich saubere und aus datenschutzrechtlicher Sicht saubere Prozesse aufzusetzen für diese Menge an Daten. Das vielleicht nur als Nebenidee, die wir da drinnen gesehen haben.
Fahren wir weiter. Kannst. Wenn wir nochmal zurück zu Richard Stallman gehen, da haben wir uns ein kleines Threat Model sozusagen überlebt. Es gibt eine Menge Leute, denen ist Datenschutz schlicht und einfach egal. Das fängt bei ihren eigenen Daten an, geht natürlich über die Daten der Gesamtgesellschaft hinaus. Da gibt es kein Bewusstsein. Das ist ein bekanntes Faktum. Zweiter Kreis, das sind die Leute, die nicht wissen, wie Datenschutz geht. Da muss man ein bisschen was drüber wissen. Ich habe das selber als Jurist auch mühsam erlernt, das wenig Technische, was ich beherrschen kann, wie komplex dieses Thema ist. Diese beiden Kreise dürften sich weitaus mehr überschneiden, als es dort dargestellt ist. Und der dritte Kreis, das sind die Leute, die mit den Daten unserer Kinder befasst sind, die also zu verarbeiten haben. Und wir glauben, dass die genau in der Schnittmenge dieser drei Kreise sind, in Österreich ein Riesenproblem sind. Weil da treffen 3 sehr ungünstige Voraussetzungen aufeinander, sich um die Daten unserer Kinder zu kümmern. Zum Abschluss, wo sollen unserer Ansicht nach die Reise hingehen? Da wäre zunächst einmal, wir möchten, und da wären wir sehr um eine Zusammenarbeit mit dem BIFI auch bemüht und bereit, da konstruktiv mit denen zusammenzuarbeiten. Methodisch korrektes Vorgehen bei der Datenerhebung, Einhaltung wissenschaftsethischer Grundsätze und natürlich die Datensicherheit. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, zum Beispiel in den Erhebungsprozessen, wir haben vorher einleitend gesagt, es werden diese Schülerfragebögen, die kriegen eine fortlaufende Nummer, werden getrennt von den Namen. Es gibt natürlich Listen, wo die fortlaufende Nummer und die Namen draufstehen. Also das wäre da jetzt eine eindeutige Schlüsselliste sozusagen. Ich habe bei zwei Volksschuldirektorinnen nachgefragt, ob sie irgendwelche Anweisungen hat, was mit dieser Liste passiert. Ob die vernichtet wird, ob sie die aufheben muss, wie sie die verwahren muss. Sie hat gesagt, nein, sie hat noch nie irgendwas darüber gehört. Wir haben in einer kurzen Google-Recherche vom Landesschulrat Oberösterreich vorgefertigte Excel-Tabellen, wo man diese laufende Nummer, die Sozialversicherungsnummer und alle Daten zusammenträgt, die eigentlich hier nicht zusammengehören sollen. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch dafür keine Handlungsanleitungen gibt, wie die zu verwahren sind. Und ich traue mich behaupten, dass Schulcomputer in österreichischen Volksschulen nicht unbedingt zu den sichersten gehören.
Dann die Problematik von Einfluss der Testergebnisse auf den Fortschritt im Bildungssystem oder den weiteren Gang durchs Bildungssystem für Einzelpersonen sollten wir öffentlich diskutieren. Ebenso den Einfluss, den die Bekanntgabe von Testergebnissen auf einzelne Schulstandorte hätte. Und schließlich und endlich die wichtigste Forderung in dem Ganzen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder Gläsern sind, sondern wir wollen, dass die Forschungstätigkeit des BIFI Gläsern ist. Das heißt, wir wollen eine transparente und auditierte Forschungsprozesse innerhalb des BIFI sehen und nicht die Auskunft, es werden eh keine Namen aufgenommen.
Genau, und zu guter Letzt wünschen wir uns über das Thema öffentliche und breite Diskussion und nicht die Einführung über irgendwelche Hintertüren und wie heißt das, Ministerienanpassungsgesetze,
also Materiendatenschutzanpassungsgesetze.
Materienanpassungsgesetze, über die nicht einmal öffentlich berichtet wird und wo es eigentlich weder eine breite Diskussion zu der Durchführung gibt, noch zu den Zielen und das kritisch hinterfragt wird. Und das würden wir uns wünschen von allen Beteiligten, allen voran dem BFI und natürlich der Politik, die dafür die Verantwortung trägt. Danke vielmals.
Danke sehr.
Vielen, vielen Dank euch zwei. Das war extrem interessant und unglaublich aufschlussreich. Da denkt man, wenn man beim Chaos Computer Club ist, dann beschäftigt man sich eh viel mit diesen Dingen und kennt da schon einiges. Gibt noch viel, was man nicht kennt. Wir haben Zeit für ein, zwei kurze Fragen. Kameraengel, bitte.
Also, es gibt parallel, was ich bei meinen Kindern sehe, jetzt noch ganz eigene Welt der Daten, ja, also wo Daten anfallen, wo nichts kommuniziert wird und wo das einfach gemacht wird. Beispielsweise in der Volksschule ein Online-Tipptrainer, eine Online-Plattform zum Messen des Leseerfolgs. Oder auch später dann in der Mittelschule wird ein Konto eingerichtet bei Microsoft oder bei Google zur Synchronisation der Daten. Und diese Daten, die da anfallen, die sind auch meiner Meinung nach sehr kritisch, weil da hat halt die Privatwirtschaft dann von sämtlichen Bürgern der Bevölkerung halt ja, Daten, die ebenso kritisch sind.
Danke für den Input. Ja, es gibt natürlich im Bildungssystem einen Haufen, sagen wir mal jetzt, nicht formaler Datensammelei und unter Anführungszeichen Schindluder, das da getrieben wird. Wir haben uns jetzt auf die Sachen konzentriert, wo es rechtliche Handhabe gibt dafür, die staatlich legitimiert sind. Es ist natürlich jetzt, wann Schulklassen, ich kenne das von meiner Tochter auch, den Kali Clever Tipptrainer oder diese Sachen hernehmen, fallen da Daten an und ich habe bisher noch nirgends irgendwie wen gefunden, der sich da dieser Thematik annehmen würde. Also so quasi ein Datenschutzbeauftragter, der mal das generell den Umgang mit Daten im Bildungssystem, die ja unsere Kinder betreffen und sensible Daten betreffen, sich das anschaut. Also das ist ein guter Input und muss man definitiv auf die Wunschliste dazu schreiben. Danke.
Danke. Genau, noch eine kurze Frage.
Gehört, ihr wünscht euch das. Gibt es da schon eine Bewegung oder ist das nur ein Wunsch? Also kann ich mich da schon irgendwo einbringen und engagieren? Oder?
Wir haben es mal zart an das BIFI herantragen lassen über dritte Parteien. Und wir haben ja schon aus dem Bereich des Landesschulrates signalisiert gekriegt, dass dort eine Gesprächsbereitschaft wäre. Das ist wie jede Art von politischem Aktionismus einfach ein Bandbreitenproblem. Solange der Leidensdruck nicht groß genug ist, den wir erzeugen, um sich wirklich mit uns beschäftigen zu müssen, wird es nicht da, weil einfach das Dringliche das Wichtige verdrängt. Das ist für mich so, das wird für viele von Ihnen oder euch auch so sein und das ist natürlich auch fürs BIFI so, das ist ein systemisches Problem. Wir stehen Gewehr bei Fuß, wir werden unsere Kinder weiterhin nicht zu standardisierten Testungen schicken. Wir haben das schon einmal nicht gemacht und es ist die BIFI-Polizei nicht gekommen. Das heißt, es ist die BIFI-Polizei ein bisschen gekommen und hat zugeschaut, aber sie hat niemanden verhaftet. Und deshalb werden wir, solange es ist, von den Konsequenzen her vertreten lässt, da weiterhin so halten. Wobei ich auch dazu sagen will, wir sind jetzt keine Staatsverweigerer oder Technologieverweigerer, die glauben, dass das alles nichts bringt und dass alles früher viel besser war. Ganz und gar nicht. Wir wehren uns nicht gegen Forschung, sondern wir wehren uns gegen einen sorglosen Umgang mit einem tatsächlich riesengroßen Haufen von personenbezogener Daten. Wir glauben auch daran, dass man das Bildungssystem datengetrieben und faktenbasiert verbessern kann und muss. Da sehen wir auch durchaus Partner überall. Aber wie gesagt, diese drei Kreise, es gibt einfach ein wahnsinnig großes Unwissen über Datenschutz. Da sollte man mal ansetzen. Und es gibt einen Haufen Leute, die gar nicht wissen, was mit diesen Daten passieren wird, die sie auch nicht ausmalen können, was eine KI in 20 Jahren mit so viel Daten anfangen kann. Und dieses Bewusstsein, das wollen wir fördern.
Also kurze Antwort, es gibt jetzt keine also Initiative oder Institution, die sie diesem Thema ausschließlich widmet. Es haben sowohl die Kollegen von Epicenter Works haben dieses Thema schon mal aufgenommen und auch auf ihrer Webseite publiziert. Es hat Artikel über diese Boykottierung der Testung, wobei ich würde es jetzt nicht Boykottierung nennen, weil prinzipiell habe ich meiner Tochter sehr wohl erlaubt, da mitzumachen, nur nicht zu jeden Bedingungen und das BIFI war nicht bereit, die Bedingungen zu akzeptieren und deswegen hat meine Tochter nicht mitmachen können. Also wir wären unserer Staatsbürgerpflicht nachgekommen. Aber es gibt schon unterschiedliche Einrichtungen, die ein bisschen drauf aufgesprungen sind, aber jetzt wirklich eine Institution, wo man sagen kann, da gehe ich hin, da machen wir das, gibt es noch nicht. Vielleicht kann dieser weitere öffentliche Schritt ja der Beginn so einer Bewegung sein.
Dann nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Großen Applaus nochmal, würde ich sagen.
Danke sehr.
Dankeschön.